NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Anschläge in Brüssel haben vielen Juden die Freude am ausgelassenen Purimfest verdorben. Verkleiden? Nein, danke. Man weiß, jüdische Einrichtungen gehören zu den bevorzugten Anschlagszielen. In Paris, Toulouse, Brüssel und Kopenhagen starben Menschen, als jüdische Schulen, Synagogen, ein Supermarkt und ein jüdisches Museum angegriffen wurden. In Berlin, Hamburg oder Hannover sind jüdische Einrichtungen teilweise kaum geschützt. Die in Paris lebende Schriftstellerin Gila Lustiger hat nach den Anschlägen auf das Bataclan und etliche Cafés und Clubs in Paris einen Essay verfasst, der ihre Reaktionen, Fragen, Recherchen und Beobachtungen direkt nach dem 13. November 2015 und in den Wochen darauf zusammenfasst. Er heißt Erschütterung und sie wird in der kommenden Woche in Hamburg daraus lesen. Gila Lustiger, ihr Essay setzt ein mit den Stunden und Tagen nach den Anschlägen vom 13. November. Wie haben Sie damals reagiert?
Ich habe mich versucht, kundig zu machen und wurde mediensüchtig.
Und mediensüchtig heißt was konkret?
Heißt, dass ich Radio gehört habe, Zeitung gelesen habe, Fernsehen geschaut habe, Live-Ticker inspiziert habe. Alles, was eben ausgeworfen wird von den Medien, mir einverleibt habe.
Quasi, muss ich mir das vorstellen, vom morgendlichen Aufwachen an bis abends?
Absolut. Und das eben aus dem Gefühl heraus, dass ich erstmal begreifen musste, was überhaupt geschehen war, also die Sachlage verstehen musste. Und sehr schnell habe ich natürlich auch begriffen, dass man nicht viel erfährt, weil natürlich die Medien sich selber immer wieder zitieren. Und die Ermittlungen brauchen natürlich die Zeit, die Ermittlungen brauchen. Sinnvoller ist es natürlich, sich nicht diesem medialen Rausch hinzugeben. Sinnvoller ist es, sich seinen Alltag zurückzuerobern.
Das heißt, Sie haben schon gemerkt, dass Sie selber einen Einfluss darauf haben, ob ein Terroranschlag Sie extrem schwächt oder sozusagen Sie das auch zurückdrängen können.
Ich musste mir selber sehr gut zureden und mir sagen, es gibt 30 Millionen Muslime in Europa. Man kann keinen Generalverdacht gegen eine Religion aussprechen oder gegen Menschen, die einer Religion angehören. Und dann habe ich gemerkt, dass ich zurückgehen muss zu unseren Klassikern, dass ich lesen muss und dass ich mich lesend und schreibend eben diesem Phänomen annähern muss.
Sie haben in unserem Vorgespräch erzählt, wie es war, als Sie vor einigen Tagen aus Tel Aviv kommt, den Flughafen Orly betraten. Das war für Sie eine besondere Erfahrung.
Wissen Sie, ich bin wirklich ein weltgewandter und offener Mensch. Ich lebe in Paris, ich habe viele Freunde aller Religionen. Und hier stand ich um 12 Uhr nachts vor der Passkontrolle. Mein Flugzeug aus Israel kam gerade an aus Tel Aviv und ein Flugzeug aus dem Maghreb. Und ich stand inmitten von 300 muslimischen Männern ungefähr. Und dann kamen vier junge Lubavitch-Männer, gut erkennbar orthodoxe Juden. Und ich merkte, dass ich Angst um sie hatte. Und plötzlich merkte ich, was dieser Terror in nur wenigen Monaten aus mir gemacht hat.
Konnten Sie das Gefühl irgendwie eindämmen oder wurden Sie quasi geflutet von allgemeiner Araber- und Moslem-Angst?
Diese Gefühle zu haben, finde ich nicht schlimm. Wir denken und empfinden manchmal Sachen, die man nicht wiedergeben möchte. Was macht man damit? Das ist die Frage. Lässt man sich davon verleiten? Oder kommt dann eben unsere Erziehung, unsere Kultur, unsere Zivilisation und weist uns den Weg?
Sie haben 5 Jahre in Israel gelebt, Gila Lustiger. Die Israelis müssen seit vielen Jahren mit massivem Terror gegen Zivilisten zurechtkommen. Was haben Sie gelernt von den Israelis oder was können wir lernen?
Es gab ja vor kurzem einen Terroranschlag in Tel Aviv und ein Attentäter hat einen Kaffee und eine Bar angegriffen, in dem sich die Jugend trifft. Und ich ging an dieser Bar vorbei und sie war wieder voll. Und das ist eben, was Israel so einzigartig macht. Die Israelis lassen sich weder ihren Alltag nehmen noch ihre Lebensfreude und kehren immer wieder zu ihrem Alltag zurück.
Knapp die Hälfte rassistischer Taten, Gila Lustiger, in Frankreich richtet sich gegen Juden, wobei Juden weniger als 1% der Bevölkerung stellen. Viele Angriffe kommen von Franzosen, deren Familien aus Marokko, Tunesien oder Algerien oder Schwarzafrika kommen. Wieso haben die so viel Hass auf Juden? Gibt es darauf von Ihrer Seite einen ersten Versuch einer Antwort?
Ich habe einen Bekannten, der vor kurzem einen Dokumentarfilm über die Vororte gemacht hat und über die Schulen in den Vororten. Und er hat 2 Jahre mit den Lehrern dort gesprochen und die Probleme, die immer wieder aufkommen, sind Verschwörertheorien. Viele Jugendliche sind frauenfeindlich, haben ein Frauenbild, das nicht unserer Gesellschaft und nicht unserer Zeit entspricht. Sie sind homophob, ganz extrem, und antisemitisch geprägt. Da kommen auch Verschwörertheorien mit rein. Sie glauben, dass die Juden in der Weltlobby sind, dass die Juden Frankreich regieren, die Welt regieren, die Finanzwelt regieren, die Medien regieren und so weiter und so fort. Da muss eigentlich die Aufklärungs- und Erziehungsarbeit gemacht werden.
Das war die Schriftstellerin und Publizistin Gila Lustiger. Sie lebt in Paris und liest am kommenden Donnerstag, den 7. April, im jüdischen Salon im Café Leonard in Hamburg, Grindelhof 59. Beginn ist um 20 Uhr. Ihr Buch Erschütterung ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Wir berichten gleich vom jüdischen Jugendkongress, der am Wochenende in Frankfurt am Main zusammenkam. Im Anschluss wird Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Union progressiver Juden in Deutschland hat sich hinter die Entscheidung des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs gestellt, den 25-jährigen Armin Langer von der aktuellen Liste der Rabbineranwärter zu streichen. Langer, der sich für den jüdisch-islamischen Dialog einsetzt, hatte im November in einem Kommentar für die Tageszeitung Taz vorgeschlagen, der Zentralrat der Juden solle sich umbenennen in Zentralrat der rassistischen Juden. Hintergrund war eine Äußerung des Präsidenten des Verbandes, Josef Schuster. Dieser hatte erklärt, dass arabische Flüchtlinge einer Kultur entstammen, in der Hass auf Juden zum Alltag gehöre. Der Rektor des Geiger-Kollegs Walter Homolka erklärte, ein künftiger geistlicher Repräsentant des Judentums müsse seine Wortwahl so gestalten, dass sich die jüdische Gemeinschaft auch von ihm vertreten lassen wolle. Der nun Abgewiesene kann sein Theologiestudium an der Universität Potsdam fortsetzen und sich nach 12 Monaten erneut als Rabbinatskandidat bewerben. Terrorwarnungen eines britischen Nachrichtensenders haben in dieser Woche für Verunsicherung unter Juden in ganz Europa gesorgt. Sky News meldete am Montag unter Berufung auf Geheimdienstkreise, die Extremistenmiliz Islamischer Staat plane Anschläge auf jüdische Kindergärten, Schulen und Jugendzentren in der Türkei. Die Informationen stammten angeblich von 6 Personen, die in der vergangenen Woche in einer südtürkischen Stadt festgenommen worden seien. Die Quelle der Informationen wurde nicht bekannt. Türkische Behörden waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Israel hatte am Montag seine Staatsangehörigen aufgefordert, die Türkei so rasch wie möglich zu verlassen. Es bestehe eine hohe konkrete Gefahr. Weltweit haben Kulturschaffende und Politiker den gestern verstorbenen ungarischen Schriftsteller Imre Kertész gewürdigt. Bundestagspräsident Norbert Lammert schrieb an die Witwe, ihr Mann habe den Opfern der Shoah eine Stimme gegeben, die seinen Tod überdauere. Der Budapester Oberbürgermeister István Tarlos bezeichnete den Tod von Kertész als unersetzbaren Verlust für die ungarische Kultur. Der Verstorbene war seit 2002 Ehrenbürger der ungarischen Hauptstadt. Auch die ungarische Regierung drückte ihr Beileid aus. Der Literaturnobelpreisträger Kertész hatte als Jugendlicher das nationalsozialistische Vernichtungslager in Auschwitz überlebt. Weltruhm erlangte er mit seinem Hauptwerk, dem Roman eines Schicksallosen, in dem er den Lebensweg eines 15-Jährigen durch die deutschen Konzentrationslager nachzeichnete. Kertész lebte mehrere Jahre in Berlin und kehrte schwerkrank nach Budapest zurück, wo er gestern im Alter von 86 Jahren starb. Soweit die Meldungen.
Er gilt als das größte deutsche Forum für junge jüdische Erwachsene, der Jugendkongress der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Für junge Juden aus ganz Deutschland ist er ein wichtiger Treffpunkt. Manche kennen sich schon seit der Kita und leben nun in verschiedenen Städten. Da ist der kurz JUKO genannte Kongress in jedem Jahr eine kostengünstige Gelegenheit, zusammenzukommen, zu diskutieren, zu feiern und wenn man will, auch zu beten. Das Ganze wird weitgehend vom Zentralrat der Juden finanziert. Am vergangenen, quasi 4-tägigen Wochenende diskutierten 400 Teilnehmer über Terror und interreligiösen Dialog. Thomas Klatt war in Frankfurt dabei.
Ein bisschen feierte man noch Purim nach, doch im Mittelpunkt des jüdischen Jugendkongresses stand die Beschäftigung mit dem islamischen Terror. Man nimmt ihn ernst, doch die jungen Erwachsenen wollen sich von der dschihadistischen Bedrohung nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil.
Ich sag mal so, ich kenne einige Leute, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, aber es sind nicht die meisten. Also ich persönlich sehe das gelassen, weil ich sehe jetzt die Terrorgefahr hier in Deutschland noch wesentlich geringer als in Israel ein. Also ich sag mal, aus Angstgründen von hier nach Israel auszuwandern, macht keinen Sinn.
Allgemein, nicht nur für Juden, denke ich, langsam wird es in Deutschland kritisch. Allgemein, für jeden. Jetzt ist nicht der Gegner der Jude, sondern der allgemeine Mensch zurzeit, ne, würde ich sagen.
Außerdem, also ich sehe auch Deutschland als mein Land an. Ich möchte nicht, wenn es jetzt zum Beispiel dem Land schlecht geht, einfach abhauen. Was ist mit den anderen Menschen? Man muss Lösungen finden.
Es gehe nicht darum, die jungen Menschen zu verunsichern. Aber man dürfe die Augen nicht verschließen, sagt Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
Aber ich glaube, Juden haben ein besseres Feingefühl, eine größere Empfindlichkeit für diese Dinge, weil Juden im Laufe ihrer Geschichte immer wieder verfolgt worden sind, angegriffen worden sind. Von daher haben wir vieles aus unserer Geschichte, aus unserer Vergangenheit gelernt und wissen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann wird es uns wieder vielleicht überrennen.
Hochrangige Terrorexperten sind beim jüdischen Jugendkongress zugegen. Holger Münch etwa, Präsident des Bundeskriminalamtes. Ziel der IS-Terroristen sei es auch, Europa bezüglich muslimischer Flüchtlinge zu verunsichern, sagt er.
Wir sehen auch, dass der IS das Flüchtlingsthema gezielt nutzt. Zwei der Attentäter, die in Paris eine Rolle gespielt haben, sind über den Flüchtlingsstrom eingereist, wenn Sie so wollen, als Flüchtlinge getarnt, über die Balkanroute. Wir gehen auch mittlerweile davon aus, dass das sehr, sehr bewusst geschah. Es sind nicht sehr viele, die dreimal registriert werden in solchen Zeiten auf dem Weg bis nach Kerneuropa. Und wenn man dann seinen Reisepass mitnimmt zum Anschlag, sodass man letztendlich eine Visitenkarte für die Polizei hinterlässt, dann kann man davon ausgehen, dass das auch sehr schnell so erkannt werden sollte.
Die Syrien-Flüchtlinge, von denen viele säkular und eben nicht religiös seien, seien keine IS-Sympathisanten, meint Peter Neumann, Terrorismusexperte am Londoner King's College. Aber
ich glaube nicht, dass es unter den Flüchtlingen unmittelbar ein großes Rekrutierungspotenzial gibt, wenn das nicht klappt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass es dann eine Art von Frustration gibt, die sich dann letztlich auch in die Richtung des Salafismus oder des dschihadistischen Salafismus lenken lassen kann.
Daher gäbe es auch in der jüdischen Gemeinschaft eine große Bereitschaft, sich für Flüchtlinge einzusetzen. Gerade Juden könnten einen besonderen Zugang zu den Flüchtlingen erlangen, meint Benjamin Fischer, Präsident der Europäischen Union jüdischer Studenten.
Nach den 90er Jahren kam mit den sogenannten Kontingentflüchtlingen eine Vielzahl von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hier nach Deutschland. Plötzlich musste eine recht kleine jüdische Gemeinschaft eine Vielzahl an Geflüchteter eben integrieren. Das geschah eben vor allem mit der russischen Sprache. Jetzt ist es so, dass viele der Geflüchteten aus Syrien Russisch sprechen. Und der Erfahrungsschatz, der also damals gewonnen werden konnte, der lässt sich nun ganz direkt anwenden bei der Integrierung der Geflüchteten zum Beispiel aus Syrien. Ich selber spreche zum Beispiel auch Arabisch. Also es gibt viele Juden, die Arabisch sprechen, aufgrund der Herkunft aus arabischen Ländern.
So hat die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland im letzten Jahr auch ein Pilotprojekt gestartet. Israelische Jugendliche leisten einen Freiwilligendienst in Deutschland. Gerade syrische Flüchtlinge seien in ihrer Heimat mit einer anti-israelischen und anti-jüdischen Schulbildung und Propaganda groß geworden. Nun wolle man diese Stereotype aufbrechen, zum Beispiel durch den Einsatz arabischer Israelis in Asylbewerberheimen, sagt Laura Esther Kassess, die den Freiwilligendienst koordiniert.
Indem dann beispielsweise eben arabische Israelis in Deutschland einen Freiwilligendienst leisten und da Flüchtlinge auch vielleicht sogar bei der Integration unterstützen, indem sie auch ein vielfältiges Bild von deutsch-israelischen Beziehungen vermitteln, vielleicht auch einfach mal sagen, es gibt auch Moslems in Israel und die führen auch ein Leben in der Demokratie.
Der jüdische Jugendkongress tagte in Frankfurt am Main. Thomas Klatt war dabei. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst Erich Buder.
Der Abschnitt Schmini thematisiert unter anderem die Vorschriften des Judentums zum koscheren Essen. Wir finden hier eine Aufzählung von reinen Tieren, die verspeist werden dürfen, und von unreinen Tieren, die nicht zum Verzehr freigegeben sind. In Israels Gedächtnis ist die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren schon seit Urzeiten verankert. So lesen wir im ersten Buch Mose: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das Thema Kaschrut ist im Judentum eines der kompliziertesten, da sich die Speisegesetze in ihrer Begründung der Logik des Verstandes entziehen. Jedoch gab es immer wieder Rabbiner, die für diese Reinheitsvorschriften rational nachvollziehbare Erklärungen gesucht haben. Nicht zuletzt, um den Neugierigen in ihrem Fragen entgegenzukommen. So erzählt zum Beispiel der Midrash Tanchuma, wie Rabbi Tanchum bar Chanilai gefragt wurde: Warum wird das Volk Israel angewiesen, auf bestimmte Nahrung zu verzichten, aber andere Völker essen von allem? Der Rabbi antwortete, indem er Gott mit einem Arzt verglich. Sagt der Arzt zu seinem Patienten: Wollt ihr gut leben, dann esst nur das, was ich euch sage, und nichts anderes. Aber Menschen, die den Tod erwählt haben, denen sage ich: Esst, was ihr wollt. Hier werden ausdrücklich gesundheitliche Gründe für die Existenz der Kaschrut-Vorschriften geltend gemacht. Grundsätzlich hält das Judentum daran fest, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Mit der Annahme der Tora konstituiert und unterscheidet sich Israel als Gottesvolk von allen anderen Völkern. Indem das Volk Gottes das Joch der Tora auf sich nimmt, bewahrt es in seiner Unterschiedenheit seine Einheit, seinen Charakter, seine Unabhängigkeit und Existenz als Israel. Im dritten Buch Mose lesen wir dazu: Denn ich bin der Ewige, euer Gott. Ihr sollt euch heilig halten, damit ihr heilig seid, denn ich bin heilig. Nur durch die Bewahrung der Gebote wird Israel heilig, reserviert es sich für Gott. Der bedeutende Rabbiner Rashi erklärt, dass es auch Sinn und Zweck des Auszugs aus Ägypten war, die Tora anzunehmen und zu lernen, die Mitzvot zu erfüllen, auch wenn 2/3 der Mitzvot uns nicht einleuchten und irrational erscheinen. Mit dem Exodus aus dem Sklavenhaus hat das Volk Israel eine besondere spirituelle Dimension erreicht. Hier vollzieht sich der Übergang von der ägyptischen, heidnischen Religion zum Monotheismus.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.